Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe, in der wir über den Bachmann-Wettbewerb reden werden. Heute Abend hat das Lesespektakel begonnen mit einer Rede von Sharon Dodua-Otoo. Und ob Klagenfurt rein online überhaupt ein Spektakel werden kann, das ist natürlich die große Frage. Dann wurde heute der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen an den indischstämmigen Ökonomen Amartya Sen, ein Mann, der seit Jahrzehnten Wirtschaft, Gesellschaft und Philosophie zusammendenkt.
Well, I think one of the problems about the Indian situation is this, that
eines der größten Probleme Indiens ist, dass wir überhaupt so viele Probleme haben. Indien ist ein Land, das mit einer funktionierenden Demokratie gesegnet ist. Und dabei ist wohl irgendetwas schiefgelaufen. Denn es ist schockierend, dass ein Drittel unserer weiblichen Bevölkerung Analphabeten sind und ein bedeutender Teil der männlichen Bevölkerung auch. Und dazu haben wir noch die höchste Rate von unterernährten Kindern in der Welt.
Still illiterate, India having the highest ratio of undernourished kids in the world.
Amartya Sen und im Interview bei Fazit auch die inzwischen 90-jährige Ingrid Bacher zum Umgang mit baulichen Spuren des Nationalsozialismus. Konkret geht es um das sogenannte 39er-Denkmal in Düsseldorf. Amartya Sen hat bereits den Wirtschaftsnobelpreis erhalten, aber die Beschäftigung des inzwischen 86-Jährigen, die geht weit über das Feld der Wirtschaftswissenschaften hinaus. Die Idee der Gerechtigkeit durchzieht seine Schriften. Die Frage etwa, wie Hungersnöte entstehen, hat ihn immer wieder umgetrieben. Von Indien, wo er aufwuchs, ging er in die USA, um dort an den renommierten Universitäten zu lehren. Immer die Ökonomie zusammendenkend mit der Philosophie. Nun erhält er auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Im Studio ist mein Kollege René Agiga aus der Philosophie-Redaktion. Was war denn das Neue in Amartya Sens Schriften, die ja teilweise auch schon etwas älter sind, also so aus den 70er, 80er Jahren stammen?
Ja, Amartya Sen ist Jahrgang 33. Das heißt, man muss sagen, er arbeitet seit den 50er Jahren bereits. Und die Arbeiten oder Schriften, die es aus den 70er, 80er Jahren gibt, das sind schon welche, die, wie soll ich sagen, global operieren. Also Sie haben gerade schon angedeutet, dass er nach dem Studium in Indien und in Cambridge, England, dann an den besten Institutionen weltweit gearbeitet hat. London School of Economics zum Beispiel, in Stanford, in Harvard. Also ein global operierender Intellektueller. Und die Punkte, gegen die er sich in diesen 70er, 80er Jahren wendet, sind unter anderem so Grundannahmen der klassischen Ökonomie, beispielsweise, dass der Mensch immer rational handeln würde oder dass der Mensch immer im Eigeninteresse handeln würde, klassisch liberaler Gedanke. Und eine der Dinge, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber eine der Dinge, von denen ich weiß, dass er sie neu mit eingebracht hat, ist einfach ein mehrdimensionales Menschenbild. Und das konnte er auch deswegen, weil er tatsächlich an sein Studium der Wirtschaftswissenschaften sehr schnell eines der Philosophie angeschlossen hat. Und selbst in jenen Jahrzehnten, wo er selbst noch nicht explizit als auch kulturphilosophischer Autor aufgetreten ist, hat er bereits gerechtigkeitstheoretische Dinge beispielsweise mitgedacht. Das heißt, einerseits ganz gediegene, theoretisch ausgefeilte wirtschaftswissenschaftliche Arbeit mit Ausstrahlung auf politische Institutionen. Also er hat immer auch mitgearbeitet an verschiedenen politischen Komitees oder Beratungstanks. Und drittens eben diese philosophische Dimension.
Wenn Sie sagen, es geht immer um Gerechtigkeit, aber auch eben die Beschäftigung mit Wirtschaftssystemen, läuft es dann alles bei ihm hinaus auf eine Kapitalismuskritik?
Also ich glaube, zu den großen Qualitäten von Amartya Sen zählt, dass man ihn nicht auf so eine stumpfe Seite schlagen kann. Also der ist nicht einfach Kapitalismus ja oder nein, sondern wenn man so mal auf die Ebene der Werte geht, dann ist in der Tat Gerechtigkeit ein Wert, um das sein Werk stets kreist. Der Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit weltweit und innerhalb von Ländern. Die Idee der Gerechtigkeit heißt sein letztes großes Buch, ich glaube von 2009. Auf der anderen Seite, nach den 2, 3 Büchern, die ich so gelesen habe vor einigen Jahren, würde ich sagen, wenn man einen Wert exponieren wollte in dem kulturphilosophischen Werk von Amartya Sen, dann wäre es der der Freiheit. Und da ist bei Amartya Sen unter anderem interessant, dass es ihm eben auch, wenn es um konkretere politische oder Wirtschaftsmaßnahmen geht, darum zu tun ist, dass Freiheit nicht einfach da ist oder so, sondern dass sie auch hergestellt werden muss, dass sowas wie Chancengleichheit hergestellt werden muss. Um ein ganz, ganz konkretes Beispiel nochmal zu nehmen: Ein Mensch mit Behinderung braucht vielleicht andere politische Maßnahmen um sich herum als ein Mensch ohne Behinderung, um die gleichen Chancen, Freiheiten oder Freiheitschancen zu haben.
Wie wichtig ist denn, glauben Sie, die Biografie von Sen für seine Forschung, für seine Schriften? Er stammt ja aus einer wohlhabenden Familie in Indien, hat dann aber eben auch eine Hungersnot miterlebt.
Also ich glaube, dass tatsächlich beides, was Sie andeuten, ihn geprägt hat. Zum einen kann man sagen, stammt Amartya Sen aus so einer Art von geistesaristokratischer Familie, also ohne dass ich das in irgendeiner Weise despektierlich oder ressentimental meinen würde. Sein Vater war Professor. Er sagt von sich selbst, er sei auf dem Campus geboren, und dann folgt eben diese ehrfurchterbietende Folge von Lehranstalten, an denen er studiert und eben auch unterrichtet hat. Und auf der anderen Seite, ganz richtig, er ist Jahrgang 1933, das heißt, er stammt noch aus dem kolonialen Indien. Er hat mitbekommen die gewaltvolle Teilung Indien-Pakistan 1947. Er hat mitbekommen eine Hungersnot in Bengalen 1943. Und es ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass Armut und explizit auch Hungersnöte zu den ersten großen wissenschaftlichen Problemen zählten, die er sich gestellt hat.
Ist diese Kür des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels in diesem Jahr 2020 dann so etwas wie die Belohnung für ein Lebenswerk, oder hat es eben auch mit einer Aktualität seiner Schriften zu tun?
Beides. Also ich glaube, wir haben es hier zu tun mit einem lebenden Klassiker, mit einem global operierenden lebenden Klassiker. Das Buch, das mir am nächsten gekommen ist, das heißt Die Identitätsfalle in der deutschen Übersetzung, auf Englisch Identity and Violence. Das ist ein Buch, das richtet sich gegen jenen im ausgehenden 20. Jahrhundert hippen Gedanken vom Kampf der Kulturen, Clash of Civilizations. Und es ist Amartya Sen darum zu tun, in dem Buch zu sagen, dass wir alle in uns selbst und auch Kulturen in sich selbst plural sind. Ich zitiere mal einen sehr, sehr markanten Satz aus diesem Identitätsbuch, der lautet so: Was mich betrifft, schreibt Amartya Sen, so kann ich mich zur gleichen Zeit bezeichnen als Asiaten, als Bürger Indiens, Einwohner der Vereinigten Staaten oder Englands, Ökonomen, Dilettanten auf philosophischem Gebiet, Autor, Sanskritisten, entschiedenen Anhänger des Laizismus und der Demokratie, Mann, Feministen, Heterosexuellen, Verfechter der Rechte von Schwulen und Lesben, Menschen in einem areligiösen Lebensstil und hinduistischer Vorgeschichte, Nicht-Brahmanen und Ungläubigen, was das Leben nach dem Tod und, falls es jemanden interessiert, auch ein Leben vor der Geburt angeht. Und das ist nur eine kleine Auswahl an Zügen, die er, Amartya Sen, selbst Identitäten nennt, die er miteinander ins Gespräch bringt und von denen er der Überzeugung ist, dass wir alle so ähnlich plural gebaut sind. So, und das ist ein Buch, das jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, das aber heute nochmal ganz neu aktuell ist, würde ich sagen. Denn heute gibt es verschiedenste Kämpfe über Identitätspolitik, von denen man sagen kann, dass besonders rechte Identitätspolitik, aber auch besonders linke Identitätspolitik sehr aggressiv und sehr sich abschließend operieren. Und in so einer Diskurslage ist das unbedingt interessant, dieses Buch wieder zu lesen.
René Agiga über Amartya Sen. Er bekommt in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Und wir sprechen gleich über den Bachmann-Preis, den Bachmann-Wettbewerb. Heute hat die Veranstaltung begonnen, natürlich auch digital. Was beim Bachmann-Preis irgendwie nochmal extra bemerkenswert ist, denn gerade Klagenfurt lebt ja vom Performativen, vom Live-Element bis hin zum morgendlichen Schwimmen der Autoren. 14 sind's, wie jedes Jahr. Einer hat sich mit einem Liedchen vorgestellt, und zwar die Journalistin Hanna Herbst, seit kurzem im Team der neuen Böhmermann-Sendung.
Wär ich doch nur eine Schriftstellerin, die Republik lese mich auf dem Klo. Ich würde sagen, dass ich Schriftstellerin bin, wenn mich einer fragt und
was machst du eigentlich so? Das Feuilleton würde über mich schreiben. Noch so eine neue Stimme der Gegenwartsliteratur. Ich würde etwa 2 Stipendien eintreiben. Wäre die Stadtschreiberin von Bruck an der Mur. Mein Debüt würde einschlagen wie eine Bombe. Mehr als 700 verkaufte Exemplare. Ist das nicht das Buch von dieser Blonden? Du weißt schon, diese eine mit den ziemlich blonden Haaren.
Ja, kleine Einstimmung zum Bachmann-Preis, der in diesem Jahr live gestreamt wird. Was außerdem noch anders ist als sonst, erklärt uns jetzt mein Kollege Jörg Plath, der Klagenfurt online verfolgt. Sollte ja zunächst gar nicht stattfinden wegen Corona, jetzt also doch digitales Wettlesen. Es wird da doch bestimmt eine Form der Inszenierung geben oder sitzen die da alle Autorinnen wie Jurorinnen vor ihrem Bücherregal?
Bücherregale gibt es häufig, das stimmt, aber sie haben nicht dominiert. Es gibt auch einige leere Wände, ganz bewusst offenbar. Es gibt einen Kamin, es gibt eine Sitzgruppe, einige Topfpflanzen, also ganz unterschiedliche Ansichten. Inszenierung ist ja immer, jedenfalls für den Betrachter, da kommt man ja gar nicht raus. Was es nicht gab, und da war ich sehr froh drüber, Nasenlöcher des Grauens, wie wir sie ja alle zu Anfang unseres Crashkurses in Sachen Digitalisierung öfter von unten beschauen mussten. Da wird ein großer technischer Aufwand getrieben. Es gibt Leitungen zu den 7 Jurorinnen, zu den 14 Autoren. Es gibt Videobotschaften bei dieser Eröffnungsfeier. Mehr als 16 Stunden Literatur, dann im Fernsehen bei Dreisat und im Stream des ORF. Die Juroren haben sogar bewegliche Kameras. Heute Abend war es aber sehr statisch. Und es gibt als Zentrum, da wollen Sie auch dran festhalten beim ORF, das Studio mit dem Moderator Christian Ankovic. Tollen Musikern heute Abend, Asia Valcic und Klaus Peyer. Und neu sind dabei 2 Kommentatoren, Heinz Sichowski und Julia Rabinovic. Die sollen wohl das Publikum ersetzen. Mal gucken, was die da machen, wenn sie noch zusätzlich zu der Jury kommentieren.
Wir sollten reden über die Eröffnungsrede heute Abend von Sharon Dodua Otoo, die den Bachmann-Preis 2016 gewonnen hat. Schwarze Britin. Hat sie sich zu Black Lives Matter geäußert?
Nein, ich schätze, die Rede war bereits fertig, als George Floyd umgebracht wurde von der Polizei. Sie hat einen sozusagen aktuellen Punkt erwähnt, nämlich den Streit um den kamerunischen Postkolonialismus-Theoretiker Achil Mbembe, dem ja in Deutschland Antisemitismus und Relativierung des Holocaust vorgeworfen wird. Und er selbst werfe, das sagt Sharon Dodua Otoo, seinen Kritikern Rassismus vor. Und sie möchte beides eigentlich zusammendenken, nämlich den Kampf gegen Antisemitismus und den Kampf gegen Rassismus. Und das ist der Grundton der Rede auch, die Sehnsucht nach Einigkeit im Kampf gegen Diskriminierungen. Das begann leider mit einem Fauxpas. Der Moderator Ankovic hat den Titel nicht genannt. Der ist ganz wichtig. Und Sharon Dodua Otoo hat ihn auch nicht genannt. Aber sie spielt anfangs gleich mit diesem Titel, der nicht unwichtig ist, weil in ihm 4 Wörter mit großen Buchstaben geschrieben werden, dürfen schwarze Blumen malen. Also die Frage, sind die Blumen schwarz oder sind die Blumen malenden Menschen schwarz? Und diese Großschreibung sei wichtig im Englischen, sagt Otoo, die sich ja auch eine schwarze, großgeschrieben, schwarze Britin nennt, weil sie die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft anzeige, zu einer Community. Und zwischen denen will Sharon Otoo Allianzen schaffen.
Wie können wir auf Allianzen bauen, im Dialog bleiben und zu einem Verständnis kommen, das der Komplexität von Erinnerung und Mahnung gerecht wird? Ich begreife meine Arbeit als Teil eines solchen Austausches. Erst durch die Rezeption wird das, was ich schreibe, zur Literatur. Vorher ist es bestenfalls ein Monolog. Und ich möchte mit meinem Schreiben auf gesellschaftliche Missstände hinweisen. Dafür brauche ich Verbündete.
Ja, das ist die Rede von Sharon Dodua Otoo. Eine Empowerment-Rede, eine Rede, in der man sich Mut zuspricht, auch anderen Missstände anzugehen, Blumen zu malen, trotz der Diskriminierung. Und sie erwähnt dann eine Reihe von schwarzen Organisationen, sie erwähnt schwarze oder People of Color Leute, Autorinnen und Autoren. Die Kunst soll helfen, die Literatur soll helfen, die Communities einmal zu einen, aber dann auch wiederum die Positionen zu öffnen. Das ist eine richtige Klagenfurt-Rede, wenn sie auch nicht mitreißend war, wenn auch in ihr nichts Neues war, wie ich fand, aber Literatur als große Hoffnung.
Unter den Teilnehmerinnen in diesem Jahr sind ja viele eher so unbeschriebene Blätter, viel mehr Frauen als Männer. Was sollte man über sie wissen?
Naja, Sie haben es gewagt. Sie haben sich beworben, Sie sind angenommen worden. Sie sind dieses Mal ein bisschen geschützter zu Hause. Sie sind, oder in einem anderen Raum, keine Ahnung, wo Sie sich aufhalten, aber Sie sind eben nicht in Klagenfurt. Sie wären vielleicht gern gefahren. Auf jeden Fall wäre eine Dame gern gefahren. Das ist die älteste Kandidatin, ich glaube, ever in Klagenfurt, Helga Schubert.
80 oder so, ne?
80 Jahre alt. Und sie erzählt davon auch in ihrem Video. Die Videos kann man ganz gut ansehen auf der Webseite vom Bachmann-Preis. Sie durfte in den 80er Jahren, obwohl sie eingeladen war, nicht ausreisen aus der DDR. Dann war sie Jurorin von 87 bis 90 in Klagenfurt. Das war auch schon ungewöhnlich genug. Und jetzt ist sie Kandidatin.
Und erwarten Sie, dass Klagenfurt in diesem Jahr komplett anders verlaufen wird, eben weil es digital stattfindet? Manche sagen ja, der Bachmann-Preis ist sowieso ein Wettbewerb, den die meisten online verfolgen, online rezipieren.
Ja, aber vor Ort tat sich ja doch einiges zwischen der Jury vor allen Dingen und innerhalb der Jury. Die Autorinnen durften ja eh nur lesen und dann mussten sie den Mund halten. Jetzt sind ihre Lesungen vorbereitet und werden abgespielt. Dann fällt das Schweigen zu Hause viel leichter. Bei der Jury wird sich einiges, denke ich, vielleicht ändern. Es wird erstmal anstrengender für sie. Sie muss auf den Bildschirm dauernd gucken. Sie muss das Mikro an- oder ausmachen. Das wird den Fluss vielleicht auch bremsen, denke ich. Es könnte kühler, technischer, kontrollierter werden. Und es kann auch sein, dass die beiden Kommentatoren, die jetzt neu dabei sind, also Julia Rabinowitsch und Heinz Rychowski, im Versuch, unterhalten zu sein, manchmal peinlich werden.
Sind wir gespannt. Jörg Plath über den Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt bzw. im Netz. Das Wettlesen beginnt morgen, die Eröffnungsrede, die war heute. Momentan wird ja viel diskutiert über Erinnerungskultur, über den Umgang mit Denkmälern und deren Aneignung. Und da wird es häufig vertrackt, wenn es um den Nationalsozialismus geht, wo das Wegreißen ebenso missglücken kann wie ein Umbau oder eine Umnutzung. In Düsseldorf soll ein ehemaliger Aufmarschplatz der Nazis nun zum Mahnmal werden. Es geht um die sogenannte Stahlrampe am Rieser Platz als Ergänzung zu einem Soldatendenkmal aus dem Jahr 1939. Die Schriftstellerin Ingrid Bachherr, Jahrgang 1930, ruft mit einem prominent unterzeichneten offenen Brief jetzt zum Widerstand gegen den zeitgenössischen künstlerischen Entwurf auf. Frau Bachherr, guten Abend.
Guten Abend.
Bevor wir darüber reden, was das Problem an diesem Entwurf ist, vielleicht ein Wort zum Rieser Platz und zu diesem Soldatendenkmal. Wie wird dieser Ort denn benutzt?
Das ist also sehr ärgerlich für die Bürger, die in der Nähe wohnen, weil er wirklich immer wieder von Rechtsradikalen als Gedenkort ein Treffpunkt ist. Und das ziemlich lärmend laut. Und das ist ja auch der Grund, warum die Politik plötzlich gesagt hat, wir müssen irgendetwas tun. Was mich überrascht, ist natürlich, dass man das seit 80 Jahren so gelassen hat, einen Aufmarschplatz gepflastert. Man hätte ja mal das Pflaster rausnehmen können. Also das Denkmal selber ist ja relativ bescheiden am Ende dieses großen aufgepflasterten Platzes.
Ja, es sieht aus auf dem Bild wie eine Mauer, in die dann so ein Relief eingearbeitet ist mit so Soldaten mit Stahlhelmen.
Ja, die Bedeutung ist eigentlich, in der Mitte ist ja ein Loch mit so einer Art eisernem Kreuz. Und das soll die Gruft darstellen, wo die Toten sind. Und als die Nazis eben auch wieder an Krieg dachten, haben sie kurz, es ist eingeweiht worden, ganz kurz vor dem Anfang des Zweiten Weltkrieges. Und da haben sie dann, ja, das soll darstellen, dass die Toten herauskommen und wieder in voller Montur mit Gewehr in den Krieg ziehen.
Es ist also ein Denkmal, das die Nationalsozialisten errichtet haben im Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs. Und jetzt gibt es eben einen Wettbewerb, einen gekürten künstlerischen Entwurf, der diesem NS-Denkmal so eine Art, ja, man kann sagen, Stahlrampe aufsetzt, sodass man über diese Rampe, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Denkmal besteigt bzw. übersteigen kann und so eine Art Perspektivewechsel passiert.
Genau. Ja, das ist jetzt dieser Punkt, der plötzlich in einer Blitzumfrage doch verhindert worden ist, dass er wenigstens nicht gleich jetzt durchgewinkt wird und gebaut wird, weil wir völlig entsetzt waren, weil es so monumental, so aggressiv ist. Aber ich muss sagen, ich verstehe auch, die Intention der Künstler war es, dass sie das andere durchstreichen wollten. Und das ist ja sehr merkwürdig, dass man heutzutage dann meint, mit Erklärungen dagegen zu setzen, wie die Wirkung wirklich ist. Denn die Wirkung ist natürlich martialisch, ist monumental, eine Stahlrampe von 50 Metern, die man begehen kann, die also auch breit ist, die weit über den Aufmarschplatz hinausragt. Also eine ideale Rednerbühne. Also es ist wirklich nicht zu verstehen, aber die Bedeutung ist für Menschen, die also ein bisschen vielleicht jetzt auch an die Geschichte denken, und das ist halt ein geschichtlicher Platz, ist es eigentlich ein Skandal, wäre es. Viele sagen, es wäre eine Schande. Ich finde, es ist mehr eine Belastung für die Zukunft.
Also Sie sagen, dieses Denkmal, das besteht, wird nicht entkräftet, sondern eher noch bestärkt, ja?
Ja, sie arbeiten mit derselben Form Spar wie die Nazis, ohne es zu wissen eigentlich wahrscheinlich, weil sie ganz in ihrer Vorstellung minimalistisch, ästhetisch und eben diesem Wunsch der Härte auch, vielleicht auch, weil sie jünger sind.
Aber die Frage ist natürlich immer, wie man überhaupt dann mit so einem belasteten Bestand umgeht, weil wenn die Geste nicht so stark ist, dann ist sie ja auch ganz schnell zu schwach und ordnet sich dem, was aus dem Nationalsozialismus besteht, unter.
Ich weiß nicht, es ist ja auch eine Möglichkeit der Trauer und des Entsetzens. Und zum Beispiel verstehe ich nicht, warum man diesen Aufmarschplatz nicht längst mal die Pflastersteine rausgenommen hat.
Das würde Ihnen genügen, dass man einfach den Belag entfernt.
Ja, das kann man ja gar nicht mehr aufmarschieren, nicht? In den 60er Jahren ist es ja sogar noch von der Bundeswehr benutzt worden zum Teil.
Bis in die 80er Jahre, ja?
Ja.
Das heißt, für Sie wäre das ausreichend?
Also ich will mich nicht anmaßen. Ich habe mich so nicht sehr damit beschäftigt. Es haben so viele Künstler sich Mühe gegeben. Es haben sehr viele Leute daran teilgenommen, haben lange darüber nachgedacht, diskutiert. Ich will jetzt nicht von mir aus einen Vorschlag machen. Ich würde nur nicht etwas so Bombastisches, Aggressives sehen wollen da, was im Grunde doch wie ein Geschützrohr wie über dem Platz ist. Ich weiß nicht, wie man sowas lösen könnte.
Wäre denn Abreißen eine Option für Sie?
Nein, ich finde, dieses Denkmal sollte stehen bleiben, weil es einfach eine Erinnerung auch an die Toten ist und an die Hybris. Dass man denkt, dass Tote wieder aufstehen können und da wieder marschieren sollen im nächsten Krieg.
Sie haben ja auch prominente Unterstützer gefunden, also Gerhard Richter, Günter Uecker, Gregor Schneider.
Wir haben gesagt, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. Wir können doch nicht so im Grunde im Nachhinein das eigentlich bestätigen, was natürlich die Künstler nicht wollen. Wissen Sie, auch wie die Worte benutzt werden, ist auch interessant. Es wird ja beschönigt dauernd. Man spricht von Brücke. Es ist aber faktisch keine Brücke, es ist eine Rampe. Mhm. Nicht, aber die scheuen natürlich auch, so weit denken sie ja auch, die Assoziation mit Rampe. Mhm. Und dagegen haben wir uns gewehrt. Das ist ein Politikum. Also es ist nicht nur eine künstlerische Sache.
Thomas Geisel, der OB von Düsseldorf, ist ja auch etwas zurückgerudert. Sie haben das erwähnt. Zum einen hat er gesagt, so Achtung, Achtung, das war ja nur ein Ideenwettbewerb. Zum anderen hat er aber auch einen interessanten Satz gesagt. Dieser Ort wird immer ein umstrittener Raum in Düsseldorf bleiben. Ist es jetzt gut oder schlecht?
Ich finde gut, dass es umstritten ist. Es hält es wach. Aber es müsste natürlich so weit doch umstritten sein, dass die Erinnerung wach bleibt, wie das noch virulent ist und wie es da ist. Deswegen ist es auch gut, wenn das Denkmal noch bleibt. Aber es muss nicht jetzt erhöht werden. Und es wird bedeutungsvoller, die Aufmerksamkeit wird ja gelenkt durch dieses Stahlding, was da oben ist, nicht was beleuchtet sein soll noch nachts. Also das ist ja eine Attraktion. Man liebt ja in Düsseldorf Attraktionen.
Frau Bacher, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die kommen heute von Oliver Thoma.
Die Schauspielerin Barbara Auer und ihr Kollege Joachim Krohl sind mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte damit ihre Leistung im Dreiteiler Preis der Freiheit, einem Drama über die Wendejahre in der DDR. Die ZDF-Produktion wurde auch als bester Mehrteiler ausgezeichnet. Ursprünglich war die Bekanntgabe der Gewinner als große Publikumsgala in Köln geplant gewesen. Wegen der Corona-Pandemie wurde sie allerdings abgesagt. Mehrere deutsche Fernsehsender wurden für ihre Berichterstattung über die Pandemie mit einem Sonderpreis geehrt. Die Jury zeichnete die verantwortlichen Journalisten von ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat1 und NTV aus. Man verstehe die Auszeichnung ausdrücklich als Verpflichtung zu Qualitätsjournalismus und als Ermutigung für verantwortungsbewusste Journalistinnen und Journalisten, sagte der Juryvorsitzende Wolf Bauer. Die Berliner Rias-Legende Knut Kunze, alias Lord Knut, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 76 Jahren, wie sein Neffe, der Altenburger Theaterintendant Kai Kunze, bestätigte. Lord Knut moderierte von 1968 bis 1985 im RIAS die Schlager der Woche, außerdem Top-Hits, die ARD-Hitparade und jeden Sonntagmorgen Evergreens a Go-Go.
Liebe Evergreen-Freunde, ich sage nicht nur einen guten Morgen, sondern auch die nächsten 90 Minuten die Titel an. Zwischendurch um 39 hören Sie das Neueste aus aller Welt, nämlich die Nachrichten. Das Älteste aus aller Welt, der Musik, bieten heute wieder die Beatles, Brenda Lee, Cliff Richard, Jimmy Rogers, Bill Haley, die Everly Brothers, Pat Boone, Freddie und viele, viele andere.
Seine Radiokarriere begann der ehemalige Bassist bei der Band The Lords nach einem schweren Unfall, bei dem er ein Bein verlor. Berühmt-berüchtigt war Lord Knut für sein loses Mundwerk. Und nach einer sexistischen Bemerkung in einer Radiosendung wurde er vom RIAS entlassen. Wegen der Corona-Pandemie fällt die Vergabe des Kulturpreises Premium Imperiale in diesem Jahr aus. Die aktuellen Preisträger sollen nun ein Jahr später, im September 2021, verkündet werden. Das teilten die Veranstalter mit. Die traditionell in Tokio von der Japan Art Association ausgerichtete Verleihung wird auf den Oktober des kommenden Jahres verschoben. Die Vorjahrespreisträgerin Anne-Sophie Mutter sagte, sie unterstütze die konsequente Haltung der Veranstalter. Niemand dürfe gefährdet werden. Sie freue sich auf die Bekanntgabe der nächsten Preisträger, so die Violinistin. Die Schriftstellervereinigung PEN hat den in den Vereinigten Arabischen Emiraten inhaftierten Blogger und Dichter Ahmed Mansour als Ehrenmitglied aufgenommen. Er war 2017 zu 10 Jahren Haft und einer Geldstrafe von umgerechnet rund 240.000 Euro verurteilt worden. Nach Angaben des deutschen PEN-Zentrums hat Mansour kein Bett und keinen Zugang zu Wasser. Sein Gesundheitszustand habe sich stark verschlechtert. Das PEN-Zentrum fordert die Bundesregierung auf, sich für die sofortige Freilassung des Autors einzusetzen. Mansour zähle zu den wenigen unabhängigen Stimmen, die öffentlich die Menschenrechtsverletzungen im Land angeprangert hätten. Die Vereinigten Arabischen Emirate werfen dem Blogger laut PEN Beleidigung und Rufschädigung des Landes sowie Verbreitung von Falschinformationen vor.
Noch bis zum 21. Juni findet in Hamburg auf Kampnagel das Live Art Festival statt. Und zwar tatsächlich dort vor Ort. Oder sagen wir zumindest teilweise. Einige Performances, die kommen nämlich auch live nach Hause ins Wohnzimmer. Peter Helling hat sich für Fazit dem ausgesetzt und sich eine Performance nach Hause bestellt. Geliefert wurde via Paketdienst dann eine Lovebox, also eine Liebesbox. Die Kunstaktion stammt vom Hamburger Kollektiv Die Geheimagentur.
Wenn die Kunst ins Wohnzimmer kommt.
So, guten Tag.
Guten Tag.
Darf ich reinkommen?
Unbedingt. Herzlich willkommen.
Hier ist es verdammt eng.
Sagt die Paketbotin mit Atemschutzmaske. Dann wird sie hereingeholt. Die Lieferung des Kollektivs Geheimagentur.
Die Lovebox, wenn es beginnen soll, dann starten Sie die Lovebox oder wecken Sie auf, indem Sie drauf klopfen. Und in 35 Minuten ungefähr hole ich Sie wieder ab.
Die Liebesbox, da steht sie nun in den eigenen 4 Wänden und man selbst allein mit einem Ungetüm aus Holz. Dann Mut zusammennehmen und aufwecken.
Guten Tag.
Ein Flaschengeist der Liebe? 113 x 70 x 70 cm groß. Aus dem Inneren dringt eine verfremdete Stimme.
Willst du dich mal aufrecht
legen? Okay, alles klar. So, ich leg jetzt auf dir drauf.
Aber so richtig ernst nehmen will man das Ding noch nicht. Klar, da ist jemand drin. Die paar Atemlöcher oben auf dem Boxendeckel verraten es. Groß genug ist die Kiste ja.
Kannst du dich mal mir gegenüber hinsetzen auf die Seite, wo vorne steht?
Ja.
Ich habe gehört, dass ihr euch immer öfter alles nach Hause bestellt.
Schon sehr schlau, dieses doppelte Spiel in Corona-Zeiten. Öffentliche Kultur ist stillgelegt, öffentliche, anonyme Berührung auch. Und alle lassen sich tonnenweise Zeug nach Hause liefern. Diese Box dreht das Prinzip um, liefert Kultur und Sex.
Na, möchtest du mich öffnen?
Ein Papiersiegel mit dem Finger durchstoßen und dann? Die Hand taucht tief in ein flauschiges Futteral. Eine unsichtbare Hand greift nach der eigenen, knetet sie sanft. Aber nicht genug. Die sprechende, hauchende Kiste fordert einen auf, sich vor sie zu legen. Plötzlich dringt ein Arm aus dem Loch heraus, wie ein brauner, pelziger Tentakel, berührt den eigenen Körper, ganz sanft. Nein, zum Äußersten kommt es nicht. Aber in 35 Minuten baut man tatsächlich eine Art Nähe auf. Und dann ist das Rendezvous mit der Kiste vorbei. Eine vollkommen unwahrscheinliche Begegnung. Das Live Art Festival in der Kulturfabrik Kampnagel versucht den zaghaften, analogen Neuanfang. Eröffnet hat es Intendantin Amelie Deufelhardt.
Das erste Festival, ich würde mal sagen, in Europa, was unter Corona-Zeiten jetzt wieder stattfindet.
Statt in die großen Hallen wird das Festival in Privaträume oder unter freien Himmel verlegt. Los ging es mit einer kurzfristig angesetzten Diskussion über Rassismus in Hamburg. Nach dem Tod von George Floyd in den USA und den weltweiten Protesten gegen Rassismus haben die Festivalmacherinnen den Auftakt umorganisiert. Augenscheinlich wollte man es nicht machen, wie manche weiße Talkrunden, in denen über Schwarze gesprochen wird. Hier sind alle vier Teilnehmerinnen schwarz. Die packende Diskussion lädt vor allem zum Zuhören ein, wenn schwarze Menschen von eigenen Rassismuserfahrungen berichten. Der bei weitem stärkste Moment des Festivals. La Pute de la Joie ist der Titel des Projektes des Künstlerinnen-Duos Gintersdorfer-Klaassen. Der Platz vor den geschlossenen Kampnagel-Foyers verwandelt sich drei Abende lang in einen Club unter freiem Himmel. Künstlerisches Highlight des Festivals ist aber Europe to Go, eine performative Weltreise quer über das Kampnagel-Gelände, garantiert ohne Reisebeschränkung.
Ehrlich gesagt, wir sind jetzt in Kopenhagen.
Am Kanal neben Kampnagel wurde Christiania, die legendäre Hippie-Siedlung, nachgebaut. Es ist nur ein Ort von vielen, Hauptsache subversiv. Das Wiener Theaterkollektiv God's Entertainment spinnt Fäden quer über den Planeten.
Von Ouagadougou gehen wir nach Paris auf den legendären Père Lachaise.
Drei nachgebaute Gräber, das von Jim Morrison, von Oscar Wilde und einem Herrn namens Victor Noir, dessen liegende Grabskulptur ein begehrtes Fruchtbarkeitssymbol ist.
Und der Bildhauer hat besonders Wert auf den Genitalbereich gelegt und hat die Erektion des sterbenden Victor Noir sehr originalgetreu und hoffentlich, weiß ich nicht, vielleicht maßstabsgetreu nachgebildet.
Ja, auf diese Skulptur darf man sich sogar legen. Das Grabmodell Oscar Wildes darf man küssen. Berührung wird zum Luxus. Objekte ersetzen Menschen. Und der eigene Körper, der von allem distanzierte Körper, wird zur Bühne. Das Live Art Festival bietet kleine, intensive Trainingseinheiten für den kulturentwöhnten Menschen. Momente, in denen die Corona-Isolation aufgebrochen wird. Der menschliche Körper, jeder Körper, ist politisch. I can't breathe. Gemeinsam atmen und gehen lernen. Das steht bei dem Festival im Vordergrund.
Peter Helling über das Live Art Festival auf Kampnagel noch bis zum 21. Juni. Filme der Woche hier bei Fazit und da geht es um einen Dokumentarfilm über Krautrock und interessantes Phänomen 365 Tage, ein polnischer Erotikfilm, der im Februar in Polen in die Kinos kam und sofort ein Hit wurde. Netflix hat dann schnell die Rechte gekauft. Das scheint, wir hören mal in einen Ausschnitt rein, so eine polnische Version von 50 Shades of Grey zu sein.
Are you lost, baby girl?
Why am I here? I want to get out now.
Afraid this is impossible. You have 365 days. I'll do anything so you can fall in love with me.
But you won't touch me without my permission.
Ja, und jetzt ist dieser 365-Tage-Film auch in Deutschland bei Netflix auf Platz 1. Jörg Taschmann, lautet das einfache Erfolgsrezept Sex Sells oder was macht diesen Film aus?
Na, ich glaube, es ist ein kleines bisschen komplizierter. Das ist ein Regie-Duo, da ist aber auch eine Frau dabei. Und das basiert auf einem Bestseller, den in Polen immerhin eine Frau geschrieben hat. Das ist also kein Film, der jetzt nur männliche Sexfantasien bedient, sondern mit Sicherheit auch weibliche Sexfantasien. Und die Geschichte ist simpel und schnell erzählt. Ein italienischer Mafioso hat sich in eine polnische Touristin verguckt, die er gerade in dem Moment sah, als sein Vater ermordet wurde. Der hat diese Frau jahrelang gesucht und als er sie wieder trifft, lässt er sie kurzerhand entführen und sagt zu ihr, du hast 365 Tage Zeit, dich in mich zu verlieben und wenn du dich in mich verliebst, dann ist alles gut und wenn nicht, dann lasse ich dich wieder frei. Und sie als eine selbstbewusste Frau ist erst total dagegen, lässt sich dann aber doch von seiner Macht, von seinem Charme irgendwie faszinieren und dann beginnt dann tatsächlich eine ungewöhnliche Sex- und Liebesgeschichte.
Und da gibt es dann explizite Sexszenen oder ist es eher so im Stil der 60er Jahre Erotikproduktion?
Na, es geht schon ein bisschen weiter als in den 60er Jahren, weil sich auch die sexuellen Fantasien von Frauen und Männern ja doch ein bisschen verändert haben. Und hier muss man dann schon sagen, obwohl das kein guter Film ist, um das vielleicht mal von vornherein klarzustellen, es ist schon ein Film, der ganz interessant auch mit weiblichen Fantasien umgeht. Also wir haben hier auf der einen Seite eine selbstbewusste, starke junge Frau, die auch sagt, du fässt mich nicht an, wenn ich das nicht will. Und wir haben auf der anderen Seite diesen Macho-Mann, der dann aber auch versucht, irgendwie dazuzulernen und wie man irgendwie versucht, so gewisse Zeitgeist-Sachen miteinander zu vereinbaren, das fand ich schon nicht ganz uninteressant. Eben auch den Umstand, dass das eigentlich für den polnischen Markt produziert worden ist, aber eben auf Englisch, das haben wir ja auch in dem Ausschnitt gehört. Die Protagonisten reden fast ausschließlich hier Englisch miteinander, also irgendwo trifft man damit wohl auch einen Nerv überall in Westeuropa und eben auch außerhalb von Polen und erstaunlicherweise auch durch diese Netflix-Vermarktung in der ganzen Welt.
Und wie sieht es jetzt mit diesen klassischen Rollenzuschreibungen aus? Also Sie haben ja gerade die starke Frau erwähnt, aber man könnte sich jetzt natürlich auch vorstellen, wenn es da so in den SM-Bereich geht, dass sie dann doch diejenige ist, die sich unterordnet, oder wie ist das?
Genauso ist es. Also stark ist sie nur bis zu einem gewissen Punkt. Und als der Mann das dann irgendwann geschafft hat, sie erfolgreich zu zähmen, zu domestizieren, zu dominieren, alles bitte schön in Anführungszeichen, da gibt sie sich ihm dann völlig und auch mit dem Herz hin. Das ist eben die Geschichte. Und es ist ganz interessant, wie der Film rezipiert wird in Deutschland. Er wird fast nur von weiblichen Rezensentinnen verrissen, wo es dann Leserbriefe, streckenweise wütende Leserbriefe von Leserinnen gibt, die sagen, ja, sorry, das sind aber auch unsere Fantasien. Also deswegen ist der Film, wie gesagt, kein guter Film, totale Klischees, auch nicht sonderlich gut gespielt, gruselige Dialoge, aber ich finde ihn als Zeitphänomen ganz interessant.
Ja, erinnert mich gerade an die Diskussion um einen Tweet von Lana Del Rey, die sich ja ähnlich geäußert hat. Soweit also 365 Tage, eine polnische Produktion auf Netflix zu sehen. Und wie schon angedeutet, gibt es noch Krautrock 1. Krautrock war ja lange Zeit ein in Deutschland eher so unterschätztes Musikphänomen, anders als im angloamerikanischen Raum. Und jetzt haben diesen Film auch zwei US-Amerikaner gedreht.
So with Kraftwerk, I was really happy to be with them to present something very special, something new from Germany with these modern instruments. And I was introduced to the producer, Conny Planck, and he created the Autobahn sounds.
Was macht denn diesen Dokumentarfilm interessant, Jörg Taschmann?
Dass er auf ein Phänomen zurückgreift, das in den 60er, 70er Jahren, vor allem in den 70er Jahren, doch relativ populär war, vor allen Dingen im Ausland, dass eben gerade die westdeutsche Musikszene versucht hat, eine andere Form von Rock zu machen und nicht nur amerikanischen oder britischen Rock zu imitieren. Und das Interessante dabei war, dass viele der Protagonisten eigentlich aus der klassischen Musik kamen. Das war so eine Mischung aus Jazz, klassischer Musik und auch Rockmusik. Da haben sich ganz verschiedenste Musiker getroffen, haben auch sehr oft die Besetzung gewechselt. Und dabei ist eben eine ganz besondere Form des Progressive Rock entstanden, später bei Kraftwerk eben auch dieser Synthesizer-Pop. Und interessanterweise war das im Ausland sehr viel populärer als in Deutschland selbst. Und die Protagonisten, damals waren die noch sehr jung, um die 30, nun sind sie natürlich alle etwas ergraut und blicken zurück. Und ich fand das durchaus spannend, weil es einerseits eine Zeitreise war und andererseits eben ein Film ist, der eine Musik vielleicht wieder auferleben lässt, die ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und die man durchaus auch entdecken kann.
Und wo ist dieser Film zu sehen?
Dieser Film startet jetzt in den Bundesländern, wo die Kinos schon wieder öffnen dürfen, beispielsweise in NRW, aber eben auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt haben sich einige Kinos angeschlossen. Also er ist vereinzelt in den Programmkinos der Republik zu sehen. Andere, wie die Berliner Kinos, die ja noch nicht öffnen dürfen, machen dann Anfang Juli mit.
Jörg Taschmann, über die Filme der Woche. Wir sprachen über Krautrock, US-amerikanische Produktion und den polnischen Softporno-Film 365 Tage. Vielen Dank.
Sehr gern.
Und am Ende dieser Fazitausgabe wie immer ein Blick in die gedruckten Zeitungen von morgen. Ulrike Timm hat das gemacht, hier ihre Kulturpresseschau.
Zwei Mädchen finden zwei Äpfel, einen großen und einen kleinen. Mädchen A zu Mädchen B, nimm dir einen. B nimmt den größeren, A ist verstimmt. Das war unfair. Mädchen B, weshalb? Welchen hättest du denn genommen? A, na den kleineren. Mädchen B, dann sei doch zufrieden, genau den hast du ja. Der indische Ökonom und Sozialphilosoph Amartya Sen ruft diese Geschichte in seinem Essay »Rationale Dummköpfe« auf, indem er 1977 die gängigen Verhaltensannahmen der Wirtschaftswissenschaften kritisierte. Die Verstimmung des Mädchens, so sein Argument, zeige an, dass dessen hypothetische Wahl nicht auf einem Hang zu kleinen Äpfeln oder auf Sympathie mit dem Gegenüber beruhe, sondern einem Gefühl dafür, was sich gehört. Mit dieser anschaulichen Geschichte beginnt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihre Würdigung des Denkens von Amartya Sen, neuer Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Jürgen Kaube freut diese Wahl. Amartya Sens Beiträge zur Theorie und Empirie der Armut, der ökonomischen Entwicklung und einem an konkreten Fragen orientierten Konzept der Gerechtigkeit ließen sich gut mit dem Begriff des Friedens verbinden. Der indische Wissenschaftler Sen arbeitet an der Entwicklung einer moralisch fundierten Wirtschaftswissenschaft, schreibt die Süddeutsche Zeitung, und Thomas Steinfeld betont, wie eng das Denken von Amartya Sen dabei an Empirie, Statistik und Exaktheit gekoppelt sei. Deshalb beschränke sich seine Wirkung nicht auf moralphilosophische Appelle, etwa wenn er argumentiert, dass die Menschen in der dritten Welt nicht einfach an Hunger sterben, sondern daran, dass sie die Nahrungsmittel nicht bezahlen könnten. Und die FAZ betont, dass das Werk des hochrenommierten Wissenschaftlers mehr dazu einlade, sich konkret mit dem Begriff des Friedens zu verknüpfen, als das bei vielen Literaten, Künstlern oder Kulturhistorikern der Fall sei, weil Amartya Sen eben diese sehr konkrete, praktische Basis habe. Hypnotisch findet der Schauspieler, Fotograf und Schriftsteller Hans Zischler eine Ausstellung des Dresdner Kupferstichkabinetts, das seinen 300. Geburtstag mit einer faszinierenden Schau seiner Meisterwerke von Rembrandt bis zur DDR-Moderne begeht. Im Schnelldurchlauf, der Besucher sei gewarnt, wird man nicht viel von dieser Ausstellung mitbekommen, warnt Zischler in der Zeit und bleibt dann auch in seiner Rezension ein bisschen sehr ausführlich vor seinen Lieblingsbildern stehen. Trotzdem bekommt man spontan Lust, nach Dresden zu fahren und sich diese Schätze anzugucken. Thomas Thiel hat in der Frankfurter Allgemeinen an der Wuppertaler Ausstellung zum 200. Geburtstag Friedrich Engels zwar durchaus auch etwas auszusetzen, freut sich aber, dass es sie überhaupt gibt. Die Festivitäten zum Engels-Jubiläum seien schwer überschaubar, gemessen am Karl-Marx-Rummel vor 2 Jahren. Dabei habe Engels die Aufmerksamkeit ebenso verdient, meint Thiel und schreibt so aufschlussreich wie lesenswert in der FAZ über die Fähigkeiten und Widersprüche des so oft im Schatten stehenden Theoretikers. Kostprobe: Marx bohrte vielleicht die dickeren Bretter, die leichtere Feder hatte Engels. Er war ein Genie der Nebentätigkeit. Parallel zur Kaufmannslehre in Bremen reüssierte er als Journalist auf gehobenem Niveau. In seiner Heimatstadt Wuppertal widmet man sich Friedrich Engels in der Kunsthalle Barmen noch bis Ende September. Noch kurz ein Blick in die Taz und zur Corona-App. Deren Erfolg entscheide sich weniger an ihrer Bedienbarkeit oder ihrem Akkuverbrauch als daran, was nach einer tatsächlichen Quarantänemeldung von Amts wegen passiere, meint Svenja Bergt und ist wenig optimistisch. Spätestens wer zum 3. Mal in der Warteschleife landet, wird darüber nachdenken, ob der Löschen-Button nicht doch eine sinnvolle Option wäre.
Das war die Kulturpresseschau. Und es war Fazit mit Marietta Schwarz.